Sukhothal. Kultur,
wo unter tut geht.
Es schmeckt nach brötelten Zwiebeln und Gemüse. Und dann macht es Bing, das ist der Reiskocher. Und dann weiss ich, jetzt gibt es dann gleich zum Mittag. Meine Schwester, die ist oben im Zimmer. Das sehe ich, weil ihre Schule geht also quer im Gang. Das ist für mich der Heise. Für Kinder, die bei ihren Eltern aufwachsen, also ihrer Herkunftsfamilie, ist das Zuhause-Gefühl normalerweise mit diesen Menschen verbunden und einem Wohnort. Für Kinder, die fremd platziert werden und in einem Heim oder bei Pflegeeltern aufwachsen, ist es oft schwieriger, ein Gefühl von Zuhause-Zeit zu entwickeln. Nicht selten erleben so Kinder mehrere Wohnortswechsel und mit dem auch Beziehungen, die nicht konstant sind. Das kann dazu führen, dass ein roter Faden im Leben fehlt. Es sind dann viel mehr einzelne Fadenstücke. Was macht das mit unserer Psyche, wenn so ein roter Faden fehlt? Und gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen Fadenstücke zu einem Strang zusammenzuknoten? Andrea Abraham ist Co-Leiterin vom Forschungsprojekt Memory Box am Departement für soziale Arbeit an der Fachhochschule zu Bern. Sie hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und entwickelt mit ihrem Team eine App, die genau das leisten will. Andrea Abraham ist zu Gast im Subkutan Talk. Das Gespräch führt Nathalie Heb.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Talk.
Hoi Andrea, wir haben uns vor dem Gespräch aufs Duzis geeinigt. Schön, bist du heute da.
Hallo Nathalie, danke vielmals für die Einladung.
Wir haben es vorhin gerade schon gehört, der rote Faden im Leben. Dass wir da noch ein genaueres Bild haben. Was genau versteht man unter dem roten Faden?
Also der rote Faden, das ist etwas, wo eigentlich jeder Mensch selber sich knüpft. Jeder von uns hat eine eigene Vorstellung davon, was der rote Faden von unserem Leben ist. Ich stelle mir den roten Faden vor als etwas, wo aus Sachen, aus Erlebnissen, aus Beziehungen, aus Räumen, besteht, die für mich eine Bedeutung haben. Und aus all diesen Sachen webe ich für mich selber einen roten Faden. Webe. Und auf gewisse Sachen, die in diesem roten Faden sind, habe ich einen Einfluss. Und andere, die kommen wie einfach rein. Aber es ist ein roter Faden, den ich wie durch mein eigenes Leben lege. Also es wird nicht für mich geleitet, sondern ich lege den eigentlich selber durch mein Leben. Und das ist letztendlich also etwas, wo jeder Mensch wie selber machen kann. Aber es gibt wie Materialien dazu, die es braucht, damit man den roten Faden kann knüpfen kann. Also es braucht auch Unterstützung, dass der überhaupt zustande kommt.
Und was wären da gerade so Materialien oder die Unterstützung, die es braucht, dass der rote Faden kann entstehen?
Also es braucht Erinnerungen oder Dokumentationen, die mir helfen, dass es den roten Faden wie anfängt zu geben. Wenn ich zum Beispiel bei euch durch das Studio durchlaufe, dann sehe ich alle die Kleber, ich sehe all die Porträts von Menschen, die hier gearbeitet haben. Ich sehe eine ganze Geschichte, die mit mir mitläuft, wenn ich durch euren Gang durchlaufe. Also ich sehe wie eine Art von roten Faden, die dokumentiert ist in eurem Gebäude. Beispielsweise. Und es kann aber auch sein, dass ich, wenn ich daheim als Kind aufwachse, dass meine Eltern für mich ein Fotoalbum machen. Oder dass sie die lustigsten Sachen aufschreiben, die ich jemals gesagt habe. Oder dass eine Lehrerin Klassenfotos macht. Oder dass das Kind Zeichnungsmappen heimbringt, Jahr für Jahr. Als Eltern weiss man nicht mehr, wohin damit, aber man würde sie auch nicht fortschiessen. Einmal noch nicht. Und also es gibt wie verschiedene Menschen, erwachsene Menschen zum Beispiel, die Kinder helfen, zu dokumentieren. Oder es hat Kinder, die selber eine Schatztruhe kreieren und in die Schatztruhe Sachen hineintun, Stein von einem Ausflug oder eine Versteinerung, die sie gefunden haben, ein Schneckenhäuschen. Und sind die Eltern oder das Umfeld letztendlich, wo unterstützt, dass diese Schatztruhe weiter durchs Leben genommen wird.
Ich denke da gerade so ein bisschen so eine Kiste, die eben so ein bisschen bei mir im Estrich oben steht, wo eben alle Zeichnungen reinkommen und so. Und aber ich wie auch so finde, hey, das müssen wir jetzt eigentlich gar nicht alles so bewahren. Aber wie ich das jetzt so rausgehöre, ist das eigentlich sehr wichtig für unsere Entwicklung auch. Und wieso ist das für unsere Entwicklung wichtig, dass man die Kiste behaltet?
Also ich bin ja keine Psychologin, aber es ist schon so, dass Erinnerung etwas ist, das sehr selektiv ist. Und wir nehmen längst nicht alles mit in unserem Kopf, zum Glück vielleicht, was jemals passiert ist in unserem Leben. Also unser Hirn hat eine ganz feste Filterfunktion. Oder, ja. Und es gibt aber, und bei negativen Erlebnissen ist das durchaus natürlich ein gewünschter Mechanismus. Und aber bei positiven Erlebnissen ist es wie schade, wenn einfach alles quasi durch den Filter durchgeht oder durch das Sieb durchgeht. Und indem wir Sachen dokumentieren, die in unserem Leben passiert sind, nehmen wir, ist es uns möglich, eigentlich auch wie immer wieder eine kleine Zeitreise zu machen in eine andere Zeit, wo wir von der Entwicklung her vielleicht anders, an einem anderen Punkt gestanden sind oder wo wir an einem anderen Punkt im Leben gestanden sind. Und das gehört zu unserer Identität dazu. Also es ist wie wichtig für unsere Identität. Das Interessante ist aber, finde ich, bei diesen Kisten auf dem Estrich, dass das, was man in die Kiste reintut, meistens sind es ja die Eltern, die Sachen in die Kiste reintun, wahrscheinlich andere Sachen auswählen, für in die Kiste reinzutun, als das Kind würde machen. Also dort, das ist so der erste interessante Moment. Was kommt überhaupt in die Kiste rein? Und dann später, wenn man dann sich muss überlegen, was man jetzt selber mit dieser eigenen Kiste macht, dann ist es ja auch wieder die Frage, also behalten wir jetzt jede kleine Höckelarbeit oder begrenzt man sich auf die Sachen, die einem aus heutiger Perspektive wichtig sind, um die Vergangenheit zu verstehen.
Mhm. Du hast vorhin gerade gesagt, es ist wichtig auch für die Identität. Bei mir ist es aber mehr so, dass die Kiste ein am Verstauben ist. Heisst das wie, ich müsste die noch ein bisschen öfters anschauen gehen?
Also du musst gar nichts. Das ist ja ein Verlangen, das man hat, oder keins. Und das kann total ändern im Leben. Ich habe bis jetzt auch wenige Momente in meinem Leben, wo ich das Bedürfnis hatte, die Fotoalben von früher oder die Kisten von früher aufzumachen. Manchmal sind es bestimmte Ereignisse, wenn zum Beispiel es eine Veränderung gibt in einer Familie, wenn jemand stirbt oder wegzieht oder wenn ich selber Kind bekomme oder meine Kinder älter werden und wir fragen, wie war das, wo du ein Kind warst? Oder mein Kind bringt etwas heim und das triggert bei mir irgendetwas und ich suche dann das, wo das Puzzleteil, das dazu passt, aus meiner Kindheit. Also es gibt verschiedene Momente im Leben, wo die Kiste attraktiv werden kann. Vielleicht bleibt sie ja bis zum Schluss einfach nicht oben.
Aber es ist wie mega schön, wenn man die Möglichkeit hat, auf die Kiste zuzugreifen. Und jetzt bei fremdplatzierten Kindern, die haben genau die Möglichkeit nicht. Also sozusagen eben die Kiste oder der rote Faden im Leben fehlt. Und was hat denn das für einen Einfluss, wenn der Faden fehlt?
Also zuerst mal wichtig ist natürlich, dass es durchaus wahrscheinlich ganz viele fremdplatzierte Kinder gibt, die natürlich noch ein Herkunftssystem haben und natürlich Eltern haben und die auch Eltern haben, die die Kindheit dokumentieren nach ihren Möglichkeiten. Aber Fakt ist, dass die Kinder trotzdem einen grossen Teil von ihrem Alltag nicht daheim bei den Eltern leben. Also das heisst, sie haben vielleicht verteilte Schatzkisten. Verteilte Schatzkisten daheim oder in den Institutionen oder in den Pflegefamilien. Und haben durch das eigentlich wie so Fadenstückchen, so stelle ich mir das vor, so Fadenstückchen, wo auch immer wieder mal eins verloren geht oder immer wieder eins auch gar nicht gewebt wird. Also sie sind in diesen Orten, wo sie wohnen, in diesen Institutionen oder in den Pflegefamilien, sind sie davon abhängig, dass jemand sie unterstützt, die Fadenstückchen zuerst mal zu kreieren und dann auch die Fadenstückchen zu einem ganzen Faden zu weben. Also das nennt man dann quasi im Fachjargon Biografiearbeit. Aber zuerst mal geht es einfach jetzt rein um quasi die Dokumentation von diesen Erinnerungen und zum Knüpfen von einem roten Faden.
Mhm. Dann ist das in dem Fall sehr auch von der Institution oder vom Heim abhängig, ob überhaupt ein Fadenstückchen gewoben wird.
Ganz genau. Also es gibt sicher viele Institutionen, die dem einen grossen Wert beimessen, die zum Beispiel mit Lebensbüchern arbeiten oder mit Lebensketten oder mit Fotoalben. Aber das Problem ist, und dann gibt es aber andere, die das nicht machen, die vielleicht auch ganz andere Rahmenbedingungen haben. Die haben vielleicht Kinder und Jugendliche, die nur kurz dort sind, also wo wirklich auch die Idee der Institution die ist, dass Kinder nur kurz dort sind, bis ein längerfristiger Platz ist gefunden. Oder es kann sein, dass sie dieser Art von Dokumentation nicht so viel Zeit beimessen oder dass sie keine Zeit haben und so weiter. Und ein weiterer schwieriger Moment kann sein, wenn das Kind dann die Institution verlässt oder die Pflegefamilie verlässt, dass die Fachpersonen auch wirklich daran denken, dass sie dem Kind das alles auch mitgeben. Und dass dann die Nächsten, wo dann das Kind ankommt, das auch in Empfang nehmen. Also dass es dort eine Kontinuität gibt in der Übergabe von diesen Schatzkisten.
Mhm. Und Ihre Studien sind damit auch konfrontiert, Sie haben das miterlebt, dass es dort eben genau hapert, dass die Kisten weitergegeben werden und so.
Ganz genau. Also dass Sachen verloren gehen, Sachen nicht mitgegeben werden und dass so wie nicht einfach eine grosse Schatzkiste entsteht, sondern es gibt dann so wie so eine verstückelte Landschaft von Schatzkisten oder eben von roten Fäden. Mhm. Stückchen.
Ja. Und da wollt ihr jetzt eigentlich genau so ein bisschen einhaken, oder?
Ja.
Ja. Ihr habt eine App entwickelt jetzt in den letzten 3 Jahren, oder?
Ja, genau. Also 2 Jahre. Oder? Ja, ja. Aber den Überblick habe ich nicht mehr so ganz, aber ich glaube, es sind 2 Jahre.
Ja. Und was versucht ihr genau mit dieser App zu erreichen?
Also die Grundidee von dem App ist nicht, dass es alles soll lösen oder das ganze quasi die ganze Problematik von den fehlenden Dokumentationen soll lösen, aber dass es soll einen Beitrag leisten, dass die Fadenstückchen zustande kommen und die Fadenstückchen zu einem roten Faden können gewoben werden. Und zwar wollen wir den Kind wie Instrumente in die Hand geben, dass sie können, also örtlich, aber auch zeitlich unabhängig ihre wichtigen Ereignisse dokumentieren. Sachen, die ihnen wichtig sind, seien das Erlebnis, Ausflüge, Fester, Menschen, die in ihrem Leben eine Bedeutung haben, im Heim, außerhalb vom Heim, Vereine, als einen wichtigen Verein erachtet, Tiere, Ort in der Natur, ihr Zimmer im Kinderheim. Also lauter Sachen, wo wichtig sind, damit man so etwas eben wie eine Zugehörigkeit oder ein Zuhause, wie ihr es vorhin genannt habt, dass das kann entstehen. Und mit dem Tool, mit dieser Web-App, sollen möglichst viele von diesen Sachen dokumentiert werden.
Also kann man das alles in das App sozusagen eintragen und du hast ein paar Fotos mitgebracht, wie das App noch im Prototyp aussieht. Mhm. Und wir schauen das gerade mal schnell zusammen an.
Ja, das ist gut.
Genau, also ich sehe das jetzt gerade vor mir auf dem iPad und ich sehe da ein Willkommen Tim. Ich nehme an, das ist ja so, dass man ein Login hat und dann einloggt und dann kommt so die Willkommensseite. Stelle ich mir das richtig vor?
Ja, genau. Also jedes Kind, das die App nutzen will, die hat ein eigenes Konto mit einem eigenen Passwort und kommt dann mit diesen Einstellungen, also quasi kommt dann in sein eigenes Konto, also auf seine eigene, wie sagt man, mal eigenes Konto, glaube ich. Und dann kommt es auf die Startseite. Und dort wird es willkommen geheissen und das, dort fängt alles an. Also dort fängt die ganze App an.
Genau. Und das fängt an mit so 3 verschiedenen Kästchen unter dem Willkommen. Ganz links steht «Neue Erinnerung». Und was passiert jetzt, wenn ich da drauf drücke auf das Feld «Neue Erinnerung»?
Wenn du das drückst, dann geht eine neue Seite auf. Und zwar wie eine Art leeren Fragebogen, wo du kannst, oder ein leeren Fragebogen, wo du kannst etwas, wo dir wichtig ist, dokumentieren. Also du kannst zum Beispiel schreiben, heute hat deine Wohngruppe junge Katzen bekommen. Und dann kannst du dem dem Ereignis einen Namen geben, einen Titel. Du kannst sagen, wer ist da alles dabei gewesen, wo ist das gewesen, was sind das für Katzen. Du kannst die beschreiben. Du kannst aber auch ein Video von diesen Katzen aufladen oder ein Foto. Du kannst deine Freunde von deiner Wohngruppe interviewen dazu, wie das für sie ist jetzt mit diesen Katzen. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du den Eintrag kannst gestalten kannst. Und du kannst so verschiedene Tags brauchen, um dort wieder anheften, so dass du dann am Schluss auch kannst filtern, wenn du später irgendwie verschiedene Erinnerungen willst durchsuchen nach einem bestimmten Kriterium.
Ich sehe da recht viele Felder und eben auch Möglichkeiten, wie ich das alles eintragen will. So. Ist es immer, muss ich da immer alles gerade ausfüllen? Oder kann ich auch wie zuerst mal schnell ein Video reinladen und dann später das nochmal bearbeiten?
Genau, also du kannst auch nur ein Video reinladen, du kannst auch nur ein Stichwort rein tun. Man muss auf keinen Fall alles ausfüllen, weil das wäre auch recht weltfremd oder alltagsfremd, weil viele von diesen Kindern haben ja einen dichten Alltag oder die Fachpersonen haben auch nicht mega Zeit, um sie zu unterstützen. Also es kann nicht sein, dass wir alle Felder müssen ausgefüllt werden. Und es gibt sicher auch die Minimalisten darunter, die dann einfach vielleicht nur ein Foto aufladen und einen Titel.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Willkommensseite gehen, ist dann eben ganz links die neue Erinnerung, die man anklicken kann. Und dann in der Mitte ist statt Timeline. Was passiert dort, wenn ich dort drauf klicke?
Dann gibt es dir eine Übersicht von allen Einträgen, die du gemacht hast, und zwar in einer chronologischen Ordnung. Du hast dann eben vielleicht eine Katze, die Katzen, die gekommen sind, du hast einen Geburtstag, den du gefeiert hast, du hast einen Ausflug mit deinem sozialpädagogischen Betreuer, den wir gemacht haben, und du hast vielleicht eine Abschiedsparty von einem Kind von deiner Wohngruppe drin. Also du hast in einer Chronologie Sachen, die dir wichtig sind, die es so in einem roten Faden eben darstellt.
Es ist eigentlich wirklich dann so der digitale rote Faden, was dir zeigt. Und kann ich das einfach immer wieder anschauen oder kann ich das dann irgendwie dann auch mal physisch irgendwie ausdrucken oder ja, ist es mehr einfach, dass ich das dann auch mal so anschauen und weiss, eben so timeline-mässig, was wie passiert ist?
Also die Web-App, dadurch, dass es ja etwas Digitales ist, reist es mit dir mit quasi, also egal ob du in dieser Institution bleibst oder ob du mehrere Wechsel hast, das reist wie mit dir mit. Und wenn du irgendwann ist der Wunsch hast, dass also du kannst es dann abspeichern natürlich lokal irgendwo auf einem Computer, aber wenn du mal den Wunsch hast, das auch auszudrucken, kannst du aus dem allem zusammen, also das in PDF-Format quasi umwandeln und dann das alles ausdrucken und das gibt dir dann eigentlich ein richtiges Erinnerungsbuch, ein physisches Erinnerungsbuch, wenn du das willst.
Und dann gibt es jetzt noch den letzten Knopf ganz rechts auf der Seite bei den Einstellungen. Was kann man dort alles einstellen?
Dort gibt es zum einen mal so einen Modus, den man wechseln kann. Also das ist rein grafisch. Grafik, die eher für Kinder attraktiv sind oder eine grafische Darstellung, die eher für Jugendliche attraktiv sind. Und bei dem für Kinder hat es noch so ein bisschen verspielte Elemente drin, so Sachen, die irgendwie runterfliegen oder rauffliegen, rumfliegen und gewisse Farben, die sich verändern. Und das kann man aber auch abstellen, weil es gibt Kinder mit bestimmten Beeinträchtigungen, die total nervös werden, wenn der Bildschirm so flackert oder wenn der Bildschirm in bestimmten Farben gestaltet ist. Und die kann man es dann ganz clean stellen, also dass wirklich einfach ganz ein ruhiger Bildschirm entsteht. Dann hat es aber auch noch einen Modus, der heisst privat, und dass die Kinder Möglichkeit haben, Einträge, die sie wollen, für sich selber behalten und gar niemandem zeigen, dass sie den Knopf aktivieren können und dann Einträge auch privat schalten können. Also ganz grundsätzlich ist das natürlich sowieso das private Eigentum von dem Kind, aber wenn es die Erinnerungen mit jemandem teilen und jemandem zeigen, dann kann es gleich sein, dass es nicht alles auf dieser Timeline zeigen will. Gewisse Sachen wird für sich behalten. Und mit dem Privatmodus kann man dann eben gewisse Sachen wie verheimlichen oder verstecken.
Und also das App ist ja verbunden mit dem Login. Aber es ist dann, was hinter dem Login ist, ist dann eben sehr privat teilweise. Hat dann wirklich nur das Kind Zugriff, die Daten von dem Login mit dem Benutzernamen und dem Passwort? Oder haben da auch Fachpersonen teilweise Zugriff darauf?
Also wir haben uns das so vorgestellt, dass eigentlich so ungefähr bis 10 wird das Kind begleitet, oder also muss es begleitet werden von einer Fachperson. Und weil es alleine nicht in das App reinkommt, wahrscheinlich, oder kein eigenes Gerät hat. Und aber dann, ab dem Alter, wo es quasi ein eigenes Handy hat, fängt auch die Autonomie an sich zu verändern. Und ab dem Zeitpunkt muss das Kind das Einzige sein, das wirklich Zugang hat zu dieser App. Also das ist, bis zu dem Zeitpunkt geht es einfach um die Hilfestellung, aber nachher muss es autonom können über die App verwalten, verfügen.
Ich frage mich gerade, ist das nicht ein Tagebuch mit Stift und Papier vielleicht gerade für kleine Kinder praktischer?
Ja, also das ist wichtig. Und was du sagst, dass wir haben natürlich verschiedene Tests jetzt gemacht mit dieser Web-App in verschiedenen Kinderheimen und haben extra Kinderheim ausgewählt, die ganz kleine Kinder sind, und andere, die ältere Kinder sind. Und es ist ganz sicher so, dass gerade wenn je kleiner das Kind sind, umso haptischere Erfahrungen stehen eigentlich im Zentrum. Also Kinder in diesem Alter haben Lust zum Kleben, zum Zeichnen, zum Schneiden. Und auch vielleicht mit digitalen Möglichkeiten etwas zu machen. Aber das ist sehr abstrakt immer noch, oder, für ein gewisses Alter. Und dort kann es gut sein, dass es auch vielleicht dann eher stellvertretend die Erwachsenen sind, die für das Kind Einträge machen, eine Zeit lang. Oder wo dann eben zum Beispiel so Seiten aus den physischen Lebensbüchern fotografieren und dann in die Web-App reinladen. Also dass sie die Web-App füttern über ein gewisses Zeit, bis es dann das Kind selber braucht.
Aber dann muss dann auch wieder die Institution nicht ganz bewusst das eintragen. Weil du am Anfang hast du vorhin mal gesagt, dass es eigentlich auch gerade dort ein bisschen scheitert. Aber das wäre dann eigentlich immer noch etwas, was dabei wäre, was man müsste machen.
Ja, also ich glaube wirklich, dass die ganze App-Nutzung und die Art von digitalisierter Erinnerungsarbeit, die kann nicht stattfinden ohne die Hilfe der Fachpersonen. Und auch die Überzeugung von diesen Fachpersonen, dass das eine Chance bietet, nebst vielem anderen, aber dass es wie eine weitere Chance bietet, um den roten Faden zu knüpfen.
Und irgendwann kippt es ja dann, also wenn man dann jugendlich ist und dann eben eigentlich selber das Zeug kann eintragen kann, dann sagt man vielleicht aber auch, hey, ich will das viel lieber auf Insta teilen, anstatt auf der App. Wird das App dann vielleicht nicht sogar ein bisschen überflüssig ab einem gewissen Alter?
Ja, also bin ich sicher. Also man könnte überhaupt nicht mithalten mit Insta und so weiter. Aber es hat auch völlig die gegenteilige Logik. Also unsere App ist eigentlich etwas sehr Privates, also man kann das natürlich auch teilen im Sinne von mit anderen anschauen, nicht teilen wie Insta, wo man etwas postet, aber teilen, indem ich mit dir zusammen meine Web-App anschaue. Aber Insta hat ja ganz eine andere Logik, oder? Dort will ich mich gegen aussen zeigen, gegen aussen sichtbar machen, wer ich bin. Und das ist auch wahrscheinlich ganz ein wichtiger Moment in der Entwicklung. Und das wird ganz sicher so sein, dass dann unsere Web-App wahrscheinlich jetzt nicht mehr bei der Top 3 ist.
Und jetzt kommt das App ja in die letzte Phase. Jetzt in den nächsten 3 Jahren wird es jetzt mit Probandinnen genau angeschaut und gebraucht. Was erhoffst du dir in dieser letzten Phase?
Es sind eigentlich 2 Sachen, die wir uns erhoffen. Das eine ist, dass wir für Kinder das Instrument fertig entwickeln können. Also für Kinder und Jugendliche, dass die nachher etwas haben, was sie brauchen können in ihrem Institutionsalltag. Und wo ihnen eben die digitalen Erinnerungsboxen ermöglicht. Und das andere ist für uns in der Forschung, dass wir mehr lernen über die Zugehörigkeit von Kindern, die fremdplatziert aufwachsen. Das ist ein sehr abstraktes Wort. Wir haben das ja auch schon miteinander besprochen, dass es ein abstraktes Wort ist im Vorgespräch. Und es ist schwierig, mit Kindern über das abstrakte Wort zu reden. Und wir haben gemerkt, dass wir wie Hilfsmittel brauchen, um über Zugehörigkeit zu reden. Wir haben in der Vorstudie haben wir auch mit den Kindern zum Beispiel Lego gespielt und über Lego quasi wie die Frage gestellt, du etwas bauen, das für dich eine grosse Bedeutung hat, oder Menschen, mit denen du gerne zusammen bist. Also es braucht irgendein Hilfsmittel oder eben die Web-App. Und indem sie die Web-App im Alltag nutzen, entstehen ganz konkrete Erlebnisse, ganz konkrete Dokumentationen, die wir dann darauf Bezug nehmen können. Respektive, wenn wir Kinder treffen dann in dieser Studie, regelmässig, dann tun sie entscheiden, was sie uns zeigen wollen. Also dann kommt eben der Privatmodus natürlich ins Spiel. Und wir sehen es auch nur dann, wenn sie es uns zeigen. Also wir haben keinen versteckten oder heimlichen Zugriff zu diesen Daten der Kinder.
Ja, aber ist in dem Fall eigentlich das übergeordnete Ziel, den näheren Kontakt zu den Kindern und eben den abstrakten Begriff können besser zu fassen und das versucht, also das App ist dann mehr eigentlich eine Brücke sozusagen, um das zu erreichen.
Ja, also die nähere Beziehung vielleicht nicht unbedingt, weil wir sind natürlich auch weitere Menschen im Leben von diesen Kindern, die reinfliegen und wieder rausfliegen. Also dort müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht mit diesen Kindern eine Beziehung aufbauen, die wir nach 3 Jahren wieder auflösen, sondern das ist wie das müssen wir klar machen, dass wir nicht Teil von ihrem Leben werden bleiben. Also wir treffen die Kinder, um über ihre Zugehörigkeit zu reden. Und dass die Ergebnisse, die dort entstehen, das brauchen nachher dann die Institutionen, also Kinder- und Jugendheime, um zu schauen, ob ihre Orte, die sie den Kindern anbieten, ob das sogenannte sichere Orte sind. Also ob das Orte sind, wo die Kinder Geborgenheit erleben, Sicherheit, wo sie sich damit verbunden fühlen, wo sie sich selber sein können, wo sie herausfinden, wer sie eigentlich sind und wer sie wollen sein, wo sie so etwas wie Normalität erleben, trotz den Umständen, die sie drinnen leben, und dass sie so etwas wie Kontinuität erleben, also tragende Beziehungen, unter den Freunden, Freundinnen, aber auch mit Fachpersonen oder mit weiteren Personen von dem System. Also wir wollen wie eigentlich über das, was dem Kind wichtig ist, das nutzen, um die Institutionen weiter zu verbessern.
Und jetzt noch zum Abschluss. Was wünschst du dir, was wäre die bestmögliche Situation, die sich entstehen könnte mit dem App?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich wünsche mir, dass es zum Fliegen kommt, aber ich wünsche mir, dass nicht nur die App zum Fliegen kommt, sondern dass das, was dahinter steckt, eigentlich die Grundidee, das Grundbewusstsein, das Anliegen für die roten, dicken, roten Fäden von diesen Kindern, dass das zum Fliegen kommt. Und dass unser Web-App einfach eins von wahrscheinlich vielen Instrumenten ist, wo das möglich macht. Aber eigentlich geht es mir im Grundsatz darum, dass dass das Bewusstsein wirklich immer mehr kräftiger, also bestärkt wird quasi oder gestärkt wird, dass es die roten Fäden braucht von diesen Kindern. Weil alles, was man weiss über Kinder, die Jugendheim verlassen, wenn sie volljährig sind, ist, dass sie mit weniger Chancen ins Leben starten als Erwachsene. Und die roten, dicken Fäden, die helfen ihnen, damit sie so etwas wie Chancengleichheit vielleicht mal erleben können.
Merci vielmals, Andrea, für das spannende Gespräch.
Danke vielmals.
Get down! Subkutan. Kultur, wo in der Schule geht.
Talk.
Andrea Abraham, Co-Leiterin vom Forschungsprojekt Memory Box am Departement für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Bern. Jetzt startet dann die letzte Etappe des Langzeitforschungsprojekts. In dieser werden Kinder und Jugendliche bei der Anwendung des App begleitet. Für diese Phase suchen sie noch Kinder- und Jugendheime, die als Partnerinstitutionen mitarbeiten. Ihr könnt euch gerne melden. Den Kontakt zu Andrea Abraham findet ihr auf unserer Homepage. Heute in einer Woche tauchen wir ein in die Klangwelten des Sonor-Festival. Das findet vom 24. bis 26. hier in Bern statt. Wir geben euch einen Überblick über das Programm, reden mit der Programmleitung und nehmen ein Ohr voll von einzelnen Programmpunkten. Heute in der Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit. Hier auf Rabe geht es jetzt wieder mit dem Klangbecki. Am 2 kommt dann endlos schlaufen. Der heutige Subkutan-Talk geführt hat Nathalie Heb. Mein Name ist Irene Müller. Habt Sorge und tschüss.
Rabe.
Einfach gutes Radio.